Also wenn es um Motivation und Willenskraft ginge, wären wir alle Millionäre und hätten alle Sixpacks.
Gestalten oder nur reagieren? Was entscheidet? Das erfährst du hier mit herausragenden Persönlichkeiten an meiner Seite. Gestalten statt jammern. Ich bin dein Host, Kai-Michael Kissebert. Ja, hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Zu Gast heute ein Mann, der mit Mitte 20 bereits als Assistant Coach in der Basketball-Bundesliga Teil des jüngsten Trainerteams war. Einer der jüngsten in der Coach-Riege überhaupt. Viele der Spieler waren älter als er. Von außen betrachtet ein super Erfolg. Innerlich sah es allerdings ganz anders aus. Verletzungen sowohl körperlich wie auch mental. Heute sagt mein Gast, dass er durch falsches Mindset um ein Haar alles verloren hätte. Herzlich willkommen bei Gestalten statt Jammern, Marcel Schröder.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ja
Marcel, du hast ja öffentlich auch schon geschrieben, dass du durch ein falsches Mindset fast alles verloren hättest, was dir wirklich wichtig war, besonders auch deine Jungs. Was war das für ein Moment in deinem Leben und an welchem Punkt hast du dann erkannt, dass nur du selbst die Richtung wieder verändern kannst?
Ja, das kann ich mich gut daran erinnern, weil es noch gar nicht so lange her ist, erst ein paar wenige Jahre. Und ja, das war einfach wirklich ein Moment, wo ich ganz allein stand. Also wo ich wirklich gemerkt habe, dass selbst die Leute, die mir sehr nahe stehen, also sprich meine Familie, mich doch etwas komisch angeschaut haben angesichts der Entscheidungen, die ich da so teilweise getroffen habe und der Konsequenzen, die dann da kamen, sowohl beruflich als auch privat. Und ich mich einfach, also ich klar sehen konnte, in welche Richtung das ging, weil dieser Weg, den ich da eingeschlagen hatte, das war über mehrere Jahre ein Kurs. Und ich habe letztendlich die gleichen Themen, die gleichen Probleme immer und immer wieder wiederholt. Und die Krisen haben sich auch mehr oder weniger wiederholt, nur jedes Mal ist es schlimmer geworden. Und ich konnte dann einfach erkennen, dass, also über die letzten Jahre, wenn ich den Weg weitergehe, wo das zwangsläufig und zwar sehr bald enden wird. Und das Bild hat mir nicht gefallen. Das war sehr unangenehm, weil das wahrscheinlich unter anderem bedeutet hätte, dass meine Jungs mich nicht mehr anschauen, nicht mehr reagieren, wenn ich ihnen eine Nachricht schreibe oder so weiter, weil sie einfach, ich sag jetzt mal, jeglichen Respekt vor mir verloren haben. Das weiß ich natürlich nicht, ist spekulativ. Ich vor allen Dingen hätte selbst den Respekt vor mir verloren. Und ich habe mir das dann halt angeschaut, was so die letzten 10, 15 Jahre in meinem Leben passiert ist. Und die einzige Konstante, das, was immer gleich war in dieser Geschichte, das war ich. Ja, also ich konnte natürlich immer in verschiedenen Situationen mit dem Finger zeigen, das war schuld, der Umstand, die Person und so alles, aber das eine, was immer gleich war, war ich in der Geschichte. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist es wohl an der Zeit, was an mir zu ändern, wenn ich einer der Faktoren bin, die in diesen Geschichten immer wieder auftaucht.
Ja. Ja, so wie die Geschichte mit demjenigen, der ans Auswandern denkt, bis ihm dann jemand mal sagt, ja, denk aber dran, dass da auch nicht alles besser ist, weil du nimmst ja etwas Wesentliches mit, nämlich dich selbst.
Ganz genau, ja. Also das ist genau die gute Analogie.
Ja, ja genau. Ja, ich meine, wie schon in der Einleitung gesagt, es war ja, du warst ja sehr erfolgreich, also als einer der jüngsten aktiven Head Coaches in der Basketball-Bundesliga. Das ist ja schon eine Nummer, sowas zu erreichen. Und was muss man da innerlich dann entwickeln, um in diesem Alter dann Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die älter sind als man selbst, wenn die Spieler doch dann hauptsächlich oder viele der Spieler älter waren als du?
Ja, also es waren verschiedene Sachen. Also einerseits habe ich schon immer Führungsrollen eingenommen, auch als Spieler war ich immer Teamkapitän. Ich war auch als 16-Jähriger schon Teamkapitän in den Erwachsenenmannschaften, in denen ich gespielt habe. Also ich bin relativ, also ich war jetzt kein Supertalent, aber ich war okay im Basketball, sage ich mal, als Spieler und bin relativ schnell dann in Erwachsenenteams hochgerutscht und habe da dann auch schon Führungsrollen eingenommen, obwohl die ja auch alle älter waren als ich, weil ich schon immer einen gewissen Anspruch an mich selbst hatte. Also ich habe schon immer trainiert und ich habe immer gesagt, ich gebe mich nicht mit Mittelmaß zufrieden oder nur ein bisschen besser als Mittelmaß zu sein. Ich orientiere mich immer nach ganz oben. Also ich will das Maximum raus. Holen. Wie unrealistisch das von meinem jeweiligen Standpunkt aus auch sein mag, aber das ist mein Ziel. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich mich selbst auf eine gewisse Art und Weise geführt habe, wie ich trainiert habe und wie ich die Sachen eben angegangen bin. Und ich glaube halt grundsätzlich, das ist auch das, was wir heute in unserer Arbeit machen, dass das der beste und einzig wirkliche Weg ist zu führen, nämlich voranzugehen und andere Leute sehen das und folgen einem. Ja, und das ist dann eigentlich letztendlich automatisch passiert, dass eben Leute gesehen haben, okay, der trainiert, der ist, ich sage jetzt mal, besessen von dem, was er macht und hat ge gewisse Erfolge und auch ein gewisses Mindset und das entwickelt einen gewissen Pull-Faktor, dem andere Leute dann folgen, ja, wenn das authentisch ist. Und als ich dann eben ins Trainerwesen übergegangen bin, habe ich da natürlich ein bisschen drüber nachgedacht und da war mir auch klar, okay, ich kann natürlich jetzt als junger Trainer nicht mit Erfahrung und so weiter glänzen. Da sind alle anderen Trainer mir weit voraus. Das Einzige, was ich habe, ist eben auch da authentisch zu sein und zu versuchen, mit den Werten, die ich von den Spielern fordere, also zum Beispiel Disziplin, harte Arbeit, Teamplay und so weiter, selbst voranzugehen. Dass die Spieler sehen, okay, das ist eine 1:1 Deckungsgleichheit zwischen dem, was er fordert und dem, was er lebt. Und deswegen ist es authentisch und dem folgen wir. Das funktioniert natürlich nicht bei allen, weil nicht alle die gleichen Werte teilen. Und da kommt dann der Punkt ins Spiel, dass man eben aussieben muss, wer in das eigene Team passt, weil wir auf einer gemeinsamen Vision sind, die sich erstmal vor allen Dingen über die gemeinsamen Werte definiert.
Ja. Also die Werte als zentraler Anker letztendlich in dem Ganzen.
Immer. Sowohl persönlich als auch in Teams.
Würdest du dann sagen, dass dich diese Trainertätigkeit dann auch dahingehend geprägt hat, oder war das schon immer so irgendwo dein Credo?
Also ich sag's mal so, also meine Mom ist Lehrerin, ne, und früher hieß es immer, ich sollte doch auch Lehrer werden. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht, wie ich selbst als Schüler war und ob ich darauf Lust habe und habe gesagt, nee, auf keinen Fall, das tue ich mir nicht an. Aber sag ich mal, für mich ist Wissen zu akquirieren und weiterzugeben, ist schon ein wesentlicher Bestandteil von dem, was ich gern mache, sozusagen. Ja, also Leuten Erkenntnisse weitergeben, die ich für mich selbst gewonnen habe. Und im Trainersein kann man das natürlich auch auf einen sehr begrenzten Abschnitt natürlich, nur auf jetzt in dem Fall Basketball, was es damals war. Also insofern war das wahrscheinlich nur eine Auslebung meiner Neigung oder dem, was ich gern mache. Aber hat natürlich dazu geführt, dass ich bestimmte Qualitäten entwickeln musste, um auf dem Level zu funktionieren.
Okay. Ja, wenn ich so richtig recherchiert habe, ist dein zentrales Thema ja auch das, dass eben Willenskraft alleine nicht funktioniert, sondern dass es ein System gebaut werden muss oder ein System designt werden muss. Und das klingt ja vielleicht erstmal kontraintuitiv, gerade in einer Welt, in der die Disziplin und Durchbeißen glorifiziert wird. Und ja, erklär uns vielleicht mal den Zusammenhang und vielleicht auch, warum aus deiner Sicht so viele Menschen dran scheitern, ihr Leben aktiv zu gestalten, obwohl sie eigentlich motiviert sind, es zu tun.
Ja, letztendlich hast du damit genau den Punkt schon zusammengefasst. Wenn es an Motivation, also wenn es um Motivation und Willenskraft ginge, wären wir alle Millionäre und hätten alle Sixpacks, ne, und wären perfekt gesund. Und Fakt ist aber, es ist fast keiner. Und es liegt eben nicht an Motivation, Willenskraft oder Vorstellungskraft, sondern es liegt daran, dass wir vom Wissen ins Tun, da ist eine Lücke, da gibt es einen Bruch sozusagen. Ja, und die Frage ist halt, wie man den schließt. Und ich denke halt, und das kann vielleicht wahrscheinlich auch jeder aus seiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass Willenskraft eine sehr begrenzte und tagesformabhängige Sache ist. Ne? Da gibt es natürlich Tage, wo ich früh aufstehe und denke, ich kann einen Baum ausreißen. Und dann gibt es wieder andere Tage, wo ich sage, heute ist Zähneputzen schon zu viel. Und wenn ich mich eben dann auf Willenskraft verlasse, dann bin ich immer nur einen schlechten Tag davon entfernt, wieder zurück auf Start zu fallen oder im Chaos zu versinken. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sind die Leute, die in egal welchem Bereich erfolgreich sind und auch wir selbst, immer die, die konstant an der Sache dranbleiben. Also die einfach über viele Wochen, Jahre eine Sache gleichmäßig, regelmäßig ausführen. Und die Frage ist, wie kriege ich diese Konstanz? Und das beste Beispiel, was für die meisten Leute ja greifbar ist, ist für mich immer Zähneputzen. Keiner von uns steht früh auf und sagt, oh, ich bin heute so motiviert, Zähne zu putzen. Ich habe die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war, weil ich früh Zähne putzen wollte. Sondern wir stehen einfach auf, wir putzen früh Zähne, unabhängig davon, ob das ein guter, ein schlechter Tag ist, ob stressig war oder sonst was. Es passiert einfach. Und das Ziel dahinter ist natürlich Zahngesundheit, ja, also ich zumindest und wahrscheinlich die meisten anderen auch nicht, Lust haben, auf so einem Zahnarztstuhl zu landen, wo dann einer da furchtbare Dinge mit seinem Bohrer macht. Und deswegen ist das ein System, das einfach abläuft. Aber wir denken da nicht jeden Tag drüber nach, sondern das ist automatisiert. Und aus meiner Sicht ist das Ziel, ist eben die Dinge, die wir als zielführende Aktion identifizieren können. Und darüber muss man sich eben erstmal klar werden. Erstens, was ist das Ziel? Und zweitens, was sind die Inputs, die ich geben muss, die in den Autopilot zu verlagern? Meiner Meinung nach, also alle Menschen laufen ja zum größten Teil, die meisten unserer Entscheidungen laufen im Autopilot. Ne? Das sind einfach Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben oder die uns beigebracht wurden und die einfach wiederholt werden, wiederholt werden, wiederholt werden. Und die Kunst aus meiner Sicht ist es, sich diese Gewohnheiten anzuschauen, zu gucken, was davon ist eigentlich ziel- oder zweckdienlich und was nicht. Was muss also raus und was muss ich vielleicht als neues Programm installieren, damit mich das über die Konstanz an mein Ziel bringt. Das ist
Ja.
zumindest meine Arbeitstheorie.
Ja, also die Theorie kann ich absolut bestätigen. Also, wir hatten es ja im Vorgespräch auch davon, dass jetzt gerade wieder wärmer wird. Und ich bin ja Eisbader, gehe morgens immer in mein Eisbad. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann ist da gar kein Thema. Also, da geht es nicht um Motivation oder was, sondern gehört einfach zum Ablauf. Wenn ich jetzt
Ja.
mal irgendwie ein paar Tage nicht konnte, weil unterwegs war oder sonst irgendwas, und dann sind so regnerische, kühle Tage, dann ist schon wieder die Verlockung zu sagen, ja, heute nicht, aber die Ausrede darf es da nicht geben. Also, Zähneputzen finde ich ein super Beispiel, weil das ist jetzt auch nichts, was super Glückshormone ausschüttet oder so irgendwas, weil es muss halt gemacht werden und jeder macht's.
Ja, das hat halt ganz viel, du hast es schon gesagt, also mit Ausrede auch mit den Geschichten zu tun, die wir uns selbst erzählen. Ne? Also wir alle, unser Gehirn denkt in Geschichten. Wir erzählen uns alle Geschichten über uns selbst. Das ist so unser Selbstbild, unsere Identität und über die Welt, wie die Welt funktioniert. Die meisten dieser Geschichten sind aber keine Fakten, sondern es sind eben genau das sind Geschichten, die uns halt die Welt irgendwie navigieren lassen. Und die Frage ist eben, helfen mir diese Geschichten oder helfen sie mir nicht? Ja, und Willenskraft brauche ich letztendlich immer nur dort, wo die Ziele, die ich habe und die Geschichten, die ich mir erzähle, nicht kongruent sind, also nicht in Einklang stehen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mir die Geschichte erzähle, ich war schon immer nicht fit oder schon immer übergewichtig oder ich habe schon immer nicht gern Sport gemacht und jetzt will ich anfangen, eine neue Sportroutine einzuführen, dann brauche ich Willenskraft, weil ich gegen diese Geschichte, gegen diese eigene ankämpfen muss sozusagen. Andersrum aber, ein Profisportler zum Beispiel, der hat auch nicht jeden Tag Lust, zum Training zu gehen. Da gibt es auch Tage, wo der alles andere lieber machen würde. Aber er geht zum Training, weil die Geschichte, die er sich erzählt, ist, ich bin Profisportler und das ist, was Profisportler machen. Die gehen zum Training jeden Tag. Das ist ihr Job. Ne? So wie jeder andere in dem Beruf auch sagt, das ist mein Job, das bin ich und deswegen gehe ich zum Training unabhängig davon, zur Arbeit, unabhängig davon, ob ich einen guten oder schlechten Tag habe. Und diese Identität, also diese Geschichten über uns selbst, das ist ein Teil dieses Automatismus, den man eben angucken muss oder nicht muss, aber sollte, ob das eben hilft mit dem, was wir erreichen wollen oder ob das eher sogar die Sache noch schwieriger macht.
Ja, du bist ja dann auch oder hast dann ja die Identität gewechselt und bist ins CrossFit auch eingestiegen, warst da ja auf Wettkampfniveau unterwegs und bis in die Top 15 auch weltweit geschafft. Was hat dann dieser direkte Vergleich dann mit der absoluten Weltklasse gebracht nach deiner Zeit im Basketball und was können Führungskräfte davon lernen, wenn sie nicht nur reagieren, sondern auch bewusst so eine Karriere oder so einen Weg neu gestalten wollen?
Also das war ein harter Schnitt, ne? Also ich sag mal, seitdem ich 15 war, 14, 15, habe ich nur Basketball gemacht, ausschließlich. Das war meine Identität. Ich bin Marcel, der Basketballer. Erst der Spieler, dann der Trainer. Und dann kam es zu einer Reihe von Ereignissen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich diesen Weg weitergehe, endet das an einem nicht so guten Ort. Und das ist, glaube ich, was viele Leute nicht machen, weil die sind so dissoziiert von ihrer Zukunft, also dem Endpunkt der Reise, des Kurses, auf dem sie sich befinden. Und ich habe das halt gesehen, weil ein Trainerkollege von mir relativ jung mit Herzinfarkt umgefallen ist. Der ist nicht gestorben, aber der hatte da stressbedingt eine ernsthafte medizinische Krise. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Und ich war, wie gesagt, immer noch relativ jung. Ich war so circa 35 und alle meine Trainerkollegen waren deutlich älter als ich. Und ich habe genau gesehen, wie das jetzt bei mir gerade schon beginnt. Ne? Also ich habe schlecht geschlafen, Ernährung war nicht top, Training war so, ne? Der ständige Stress, Reisen und das alles. Und habe halt gesehen, wie es diesen meinen älteren Trainerkollegen geht. Und niemandem ging es gut, denen ging es allen schlecht, also wirklich schlecht, also massive gesundheitliche Probleme. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, will ich das? Will ich diesen Weg gehen? Will ich mit meiner Titanic auf diesen Eisberg drauffahren? Ich sehe den Eisberg schon, will ich das? Und dann habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Und dann hat es aber noch 2 Jahre gebraucht, bis ich da komplett rausgekommen bin aus dieser Geschichte, einfach weil das eben auch so schwierig war, diese Identität abzulegen. Ich bin Marcel, der Basketballtrainer, sozusagen. Ne? Und habe das dann aber geschafft, vor allen Dingen mit dem Gedanken, was passiert mit meiner Familie, wenn es mich erwischt, wie mein Trainerkollegen und ich umfalle und vielleicht nicht das Glück habe und überlebe. Ne? Was passiert dann mit meinen Jungs, die damals noch recht jung waren? Und dann habe ich den Fehler gemacht, wie auch immer man das sehen will, dass ich mich nur auf die körperliche Seite konzentriert habe. Ne? Also ich habe nur geguckt, okay, wie kann ich mich körperlich wieder auf die Reihe bringen, gesundheitlich. Und habe dann halt CrossFit für mich entdeckt und wie bei allem. Dann bin ich halt all in gegangen. Ne? Also da gibt es nicht 80%, sondern gab es nur 100%. Habe mich da auch wieder an dem obersten Niveau orientiert, was da gerade zu der Zeit eben den Ton angegeben hat. Mein Ziel war es immer zur Weltmeisterschaft zu kommen. Das habe ich leider nicht ganz geschafft, aber ich bin halt recht gut geworden, sage ich mal, und recht fit für mein Alter auf jeden Fall. Aber ich habe definitiv verpasst, mich um die anderen Seiten zu kümmern, nämlich vor allen Dingen um meinen Kopf. Und das hat mich dann später eingeholt und dann bin ich an dem Punkt gelandet, wo wir das Gespräch begonnen haben.
Okay,
Ne?
ja. Aber dann hast du die Identität dann in dem Moment gewechselt und bist dann zu Marcel, dem Crossfitter, geworden.
Und
Und
zwar ausschließlich.
dann war Schluss mit Basketball, wahrscheinlich nie mehr einen Ball in der Hand gehabt dann, oder?
Ja, das nicht. Meine Jungs spielen noch ein bisschen
Okay.
Basketball und die halten mich immer noch so auf dem Laufenden, aber ich könnte dir heute nicht mal mehr sagen, welche Mannschaften alle in der Bundesliga spielen. Ich bin jetzt überrascht gewesen, dass gerade das Bundesliga-Finale läuft und dass Deutschland zum Beispiel Weltmeister und Europameister geworden ist, habe ich auch nur über meine Jungs mitbekriegt. Also ich schaue
Okay.
gar nichts mehr, ich bin null da drin. Und das
Okay.
geht von heute auf morgen, also bin
Ja,
ich raus.
Identität gewechselt und cool. Ja, du sagst ja auch, die entscheidende Frage ist eben nicht, was will ich erreichen, sondern für wen will ich ein Vorbild sein? Und warum ist das ein so essentieller Unterschied? Und was verändert sich dann, wenn jemand damit beginnt, sein Leben aus dieser Perspektive bewusst zu gestalten?
Ja, also ich sag mal, das geht so ein bisschen auf dieses berühmte Buch von Simon Sinek zurück, Start with Why. Ne? Das kennt wahrscheinlich
Ja.
jeder in irgendeiner Form. So, finde dein Warum, finde deinen Sinn. Ja, und wenn man ganz noch weiter zurückgeht, dann ist das von Viktor Frankl, ne, dem berühmten österreichischen Psychologen, der Auschwitz überlebt hat und der halt gesagt hat, okay, die Leute, die also nicht die umgebracht wurden, sondern die gestorben sind, weil sie ihren Lebenswillen im KZ verloren haben, das waren alle die keinen Grund hatten, weiterzuleben, also die keine Zukunft über das KZ hinaus sich vorstellen konnten. Und meiner Meinung nach ist dieser Sinn total wichtig, aber so ein Sinn kann. Also wenn es so abstrakt ist, so von wegen, ich möchte gern gesund sein, ich möchte so gesund wie möglich sein, weiß ich nicht, ob das genug Motivationskraft hat, uns durch die schweren Tage durchzuführen. Also wenn es wirklich, ne, dann sage ich, ja, ist mir auch egal, dann werde ich halt krank. Wenn das so wäre, dann würden ja alle Leute aufhören mit Rauchen. Jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist für die Gesundheit sozusagen. Aber wenn ich mir eben vorstelle, was die Konsequenzen für vielleicht wichtige Menschen in meinem Leben sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Lungenkrebs erkranke oder irgendwie sowas in der Art. Ja? Also die Leute, um die es mir wirklich geht, meine wichtigsten Menschen, dann bekommt das eine ganz andere Dringlichkeit, weil die meisten Menschen, ich sage nicht alle, aber die meisten Menschen doch bereit sind, für andere deutlich mehr zu tun als für sich selbst. Ja, also ne, ich sage mal, man sieht das schon bei Hundebesitzern, für einen Hund machen die alles, ne? Also was dafür Geld ausgegeben wird, um das Supplement und die Bürste und keine Ahnung was noch zu kaufen, wohingegen wir für uns selbst. Für eine 10-Euro-Supplement, weil es unsere Gesundheit. Nee, machen wir nicht so ungefähr. Ne? Und deswegen sagen wir immer, dein Warum braucht ein Wer, braucht ein Gesicht. Für wen machst du das? Und zwar idealerweise eben nicht dich selbst, sondern jemand anderen. Und noch stärker ist dann nicht nur eine positive Vision, so von wegen, ja, wenn ich gesund bin, dann bin ich der tollste Vater, den es jemals gegeben hat, sondern die Antivision, also Worst-Case-Szenario aufzumachen, weil die meisten Leute haben eine noch stärkere Motivation, wenn es ein Weg von als ein Hinzu ist, also
Was
Schmerz vermeiden. Ne?
sie nicht werden möchten,
Ja,
dann.
ich möchte nicht, dass meine Familie leidet. Ich möchte nicht, dass meine Kinder leiden oder sowas in der Art. Das ist aus meiner Erfahrung die stärkste Motivation, zumindest um jetzt sofort was zu ändern.
Ja, und dann den Switch zu machen in das Positive. Ja, okay. Ja, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung nennst du ja deine höchsten Werte. Und was ist mit Menschen, die sich sagen, ich will ja, aber meine Umstände lassen es gerade nicht zu? Also wo ziehst du die Grenze zwischen einer echten Begrenzung und dem Moment, in dem er die Verantwortung dann einfach abgibt?
Also wenn ich das höre, meine Umstände lassen es nicht anders zu, dann ist mein erster Gedanke, du hast keine Eigenverantwortung. Weil, also es gibt halt einen Unterschied zwischen Naturgesetzen, und Glaubenssätzen. Ja, Naturgesetze sind von uns nicht beeinflussbar. Alles andere, was kein Naturgesetz ist, ist von uns beeinflussbar. Die Naturgesetze geben den Rahmen vor, innerhalb dessen ich Wahlmöglichkeiten habe. Und dort kommt dann meine Eigenverantwortung ins Spiel. Wenn ich mich aufs Dach stelle und mit den Flügeln, also Flügeln, mit meinen Armen flattere, als ob ich Flügel hätte, dann wird die Gravitation mich eines Besseren belehren. Das kann ich nicht
Da
verändern.
hilft dann keine Identität, dass so
Genau,
ein Vogel
ne,
bin.
das kann ich nicht verändern. Ich kann auch nicht verändern, wenn es regnet. Ja, also wenn es regnet. Aber ich kann sehr wohl ändern, ob ich einen Regenschirm auspacke, einen Regenmantel anziehe oder ob ich eben mit meinem Sommerkleid rausgehe. Und genauso kann ich mein Framing, wie ich diese Geschichte werte, verändern. Ja, weil, also wir sagen, versuchen unseren Klienten immer zu sagen, alle Ereignisse sind neutral, wir geben denen die Bedeutung. Ich erzähle immer die Geschichte dazu, wenn jemand früh ins Büro kommt und der Chef ruft einen rein und sagt, so, hör mal zu, es gibt jetzt keinen besonderen Grund, aber du kriegst heute einfach jetzt hier auf der Stelle 10% Gehaltserhöhung. Ja? Geht derjenige aus dem Büro raus und fängt wahrscheinlich schon an zu planen, wofür er das Geld ausgibt für den nächsten Urlaub. Geht in die Cafeteria, trifft seinen Arbeitskollegen und sagt ihm, hey, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich habe gerade ungeahnt eine Gehaltserhöhung gekriegt. Und dann dreht der Kollege sich um und sagt so, echt, du auch 20%? Ja? Und es ist genau das gleiche Ereignis. Und innerhalb von einer Sekunde wechselt sich die Bedeutung, die wir dem Ganzen geben. Im ersten Moment ist es absolute Euphorie, cool, 10% Gehaltserhöhung. Und in der zweiten, 5 Sekunden später, Verrat. Ja? Und es ist genau das gleiche. Und es ist unser Gehirn, und da sind wir wieder beim Thema Geschichten, eine Geschichte dazu erzählt. Und je mehr wir Kontrolle über diese Geschichten übernehmen, desto mehr übernehmen wir eben Eigenverantwortung und sind selbstbestimmt in unserem Leben. Ob uns das hilft, diese Geschichte oder nicht, das haben wir in der Hand.
Ja, absolut. Ja, das ist ein super gutes Beispiel mit dem, wie sich die Perspektive dann schnell
Ja,
verwässern kann
oder
oder.
geh auf jede Schulabschlussfeier. Dort siehst du Elternpaare, die heulen und andere Leute, die total aufgeregt sind. Die, die heulen, die sehen nur, oh, mein Kind verlässt jetzt das Nest und was ist denn jetzt mein Sinn im Leben, wenn mein Kind nicht mehr da ist? Und die anderen sagen, ja, mein Kind geht jetzt raus und erobert die Welt. Gleiches Ereignis, komplett andere
Ja, absolut,
Interpretation.
absolut. Es ist so, ja. Ja, du sagst ja auch oder schreibst, dass echte Veränderung nicht mit Wissen beginnt, sondern mit Mut. Und dieser Mut bedeutet auch, in die dunklen Ecken zu schauen. Wann hast du das zuletzt selbst machen müssen und was hat sich dadurch dann in deinem Leben verändert?
Ja, also wie gesagt, das große Tal war eben das, was wir ganz am Anfang hatten, vor ein paar Jahren, wo ich da wirklich so grundsätzlich ein paar Sachen für mein Leben ändern musste. Aber letztendlich ist das eine Praxis, die ich jeden Tag mache. Also ich versuche jeden Tag zu schauen, ich habe meine Werte definiert, ganz klar, ne? Wofür möchte ich als Mensch stehen? Und jeden Tag meine Entscheidungen und mein Handeln dagegen abzugleichen. Wo bin ich hier auf Kurs und wo bin ich davon abgewichen? Und wenn ich abgewichen bin, wie korrigiere ich das? Ja, wie komme ich wieder zurück auf Kurs? Und das sind manchmal größere und manchmal kleinere Sachen. Und oft sind es aber eben Sachen, die dazu führen, dass man eben unangenehme Änderungen machen muss. Weil wir sind super gut, ne? Das ist ja unser Gehirn will Energie sparen und wir machen das, was den Weg, wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Und die Sachen, die aber wirklich die großen Hebel sind, liegen halt meistens außerhalb dieser Komfortzone. Ja? Und da muss man eben über den Schatten springen. Und nicht nur, dass wir das nicht machen, wir schauen da nicht mal hin. Wir sind nicht mal bereit, das in Frage zu stellen, sondern es ist halt einfacher, das weiterzumachen, Copy-Paste, was wir schon immer gemacht haben. Und dadurch verschenken wir meiner Meinung nach relativ viel Potenzial. Ich glaube auch, dass es recht schwer ist, das allein zu machen. Ich glaube, besser funktioniert das immer mit Partnern, also in der Gemeinschaft oder zumindest mit einem Partner, der einem den Spiegel vorhält. Aber auch da muss man natürlich offen sein dafür, dass jemand anders das macht, also weil das unangenehm ist.
Ja. Und wenn jetzt unsere Hörer aus diesem Gespräch nur eine einzige Erkenntnis mitnehmen sollten, was unterscheidet einen Gestalter von jemandem, der auf bessere Umstände wartet?
Ja, also ich würde sagen, es sind zwei Sachen. Das ist immer das, wo wir anfangen, ist erstmal klar machen, wofür möchte ich stehen? Was sind meine Werte? Also ideal, also man kann sich so vorstellen, was möchte ich gern, was auf meinem Grabstein als Werte über mich geschrieben wird, sozusagen. Weil in unserer Definition sagen immer, Ziele geben die Richtung vor, aber Werte sagen, wie wir dahin kommen. Ja, und das wäre dann im Prinzip das zweite, absolute Klarheit darüber, was ich wirklich will. Weil wenn ich Ziele habe, und zwar möglichst große Ziele, dann fällt eine ganze Menge Ballast weg. Also nutzloser Sachen, die wir jeden Tag machen, die überhaupt nicht zielführend sind. Je größer das Ziel ist, desto mehr meiner Kapazität brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen, und deswegen umso weniger verschwende ich auf nutzlose Sachen. Und wenn ich meine Werte ganz klar habe, dann kann ich diese Werte jeden Tag wie ein Filter an verschiedene Entscheidungen halten, und dann ist sofort klar, was machbar ist und was mit diesen Werten nicht übereinstimmt, und diese Optionen fallen sofort weg. Also Ziele möglichst groß und Werte klar haben. Das sind wahrscheinlich die zwei wichtigsten Sachen, würde ich sagen.
Okay. Ja, abschließende Frage, wenn uns jetzt jemand gerade zuhört und spürt, dass er in manchen Bereichen vielleicht mehr reagiert, als dass er selbst gestaltet, was ist dann die eine konkrete Sache, die er noch heute tun kann, um wieder selbst ans Steuer zu kommen?
Ja, es ist genau das, zu fragen, was kann ich tun? Was kann ich tun, um die Situation ein bisschen besser zu machen? Ein Schritt, ne? Das Problem ist, dass viele Leute oft versuchen, Fragen, Probleme komplett zu lösen, also so einen perfektionistischen Ansatz zu haben. Aber darum geht es meistens nicht, sondern es geht nur darum, einen Schritt zu machen, also direkt vor die Füße zu schauen, was kann ich heute tun, um nur 10%, 1% besser zu werden oder die Situation 1% zu verbessern. Und dadurch komme ich ins Momentum, bekomme das Gefühl, dass ich eben am Steuer stehe, dass ich Einfluss habe, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Und von dort aus eröffnet sich dann der zweite, der dritte, der vierte Schritt und so weiter. Nicht direkt bis ans Ende springen wollen, also von null auf Mount Everest, sondern was ist der erste Schritt, den ich heute gehen kann?
Ja,
Und wenn
gut.
es nur ein ganz kleiner ist.
Ja, Hauptsache beginne. Und
Ja.
ja, und das 1%, das macht ja dann schon einen Unterschied, wenn ich jeden Tag 1% oder auch nur ein halbes besser werde.
Ja, das ist so ein bisschen auch, also was ich gerade noch gesagt habe, vielleicht als abschließenden Punkt, dass große Ziele dienen nur als Orientierung, aber nicht als Bewertungsmaßstab. Ja, weil wenn man sich nur bewertet, ob ich jetzt das große Ziel erreicht habe, dann ist das sehr schnell frustrierend. Ich sage mal, ein 14-Jähriger, der in die Fußballnationalmannschaft will, weil gerade Fußball-Weltmeisterschaft ist, der könnte sich ja nach jedem Training fragen, bin ich jetzt schon in der Fußballnationalmannschaft? Und jeden Tag würde das bedeuten, nein, und ich wäre wieder gescheitert und könnte im Prinzip vor Frust dann aufhören. Das gilt nur als Orientierung, wo ich hin will. Aber gucken tue ich auf die täglichen Inputs, also auf die kleinen täglichen Schritte. Was kann ich heute tun? Training, Ernährung, Schlaf, was auch immer meine Ziele sind, um diesem Ziel näher zu kommen. Und wenn ich daran Haken machen kann, bin ich auf dem richtigen Weg.
Absolut. Ja, lieber Marcel, herzlichen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke in ja, deine Basketballwelt oder den Marcel, den Basketballer, den Crossfitter und den Marcel, der heute andere Menschen coacht oder an die Hand nimmt und begleitet. Und ja, liebe Hörer, an euch, ihr wisst jetzt, warum wir nicht alle Millionäre mit Sixpack sind. Ihr habt aber auch gehört, dass Verantwortung nicht bei den Umständen beginnt. Sie beginnt nämlich mit Verantwortung und mit der Entscheidung, die eigene Richtung wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und genau darum geht es hier bei Gestalten statt Jammern. Menschen sichtbar machen, die Verantwortung übernehmen, Chancen erkennen und Zukunft gestalten. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere bitte den Podcast und teile ihn mit jemandem, der gerade vielleicht auch einen Impuls genau in die Richtung braucht. Bis zur nächsten Folge Gestalten statt Jammern. Vielen Dank, lieber Marcel, für das Interview.
Gern geschehen.
Gestalten oder jammern? Bis zur nächsten Episode. Bis dahin Ärmel hoch, dein Kai Kisseberg.